Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Warum musste Jesus sterben? Warum hat er dieses furchtbare Martyrium auf sich genommen? Ich möchte einfach die Antwort mit einem Satz vorne wegnehmen und sie uns dann so Stück für Stück versuchen zu erläutern. Ich glaube, dass Jesus dieses Martyrium auf sich genommen hat, weil er uns Menschen, weil er sie und mich, weil er jeden Einzelnen von ganzem Herzen liebt. Und vielleicht denken Sie jetzt an der Stelle, aber warum muss er aus Liebe zu uns Menschen dann solchen Martyrium auf sich nehmen? Wieso ist das überhaupt notwendig? Um die Antwort geben zu können, muss ich so ein bisschen ausholen, um das zu erläutern. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, so in Ihrem Leben irgendwann, dass Sie gesagt haben, woher kommen wir eigentlich? Woher komme ich? Was ist so meine Herkunft? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich überhaupt? Das sind ja solche Grundfragen, auf die wir in unserem Leben immer wieder Antworten suchen. Wenn wir jetzt einen Evolutionstheoretiker hier unter uns hätten, der würde sagen, na ja, du bist das Produkt eines evolutionären Prozesses, letztlich entstanden heraus aus dem Urknall, der diese Erde ins Dasein gerufen hat, und im Folge dieser gesamten Evolution des Prozesses bist irgendwann auch du einmal entstanden. Und der Sinn deines Daseins liegt im Grunde genommen darin, dass du Bestandteil dieses evolutionären Prozesses bist. Wenn wir das ein bisschen spitzfindig formulieren würden, könnte man sagen, du bist zufällige Weiterentwicklung eines Affen mit besonderen Fähigkeiten. Jetzt mach was draus. Die Jahre, die du dazu verbringen kannst. Und die Frage ist natürlich, ob uns das genügt. Ob wir mit dieser Antwort wirklich leben können. Zumal die Antwort ja auch noch die Frage offen lässt, woher kam eigentlich die Masse für den Urknall? Woher kam die Energie? Die Wissenschaftler überlegen ja noch immer, es gibt viele Überlegungen dazu, auch von Weltallen, das sich zusammengezogen hat bis auf einen Punkt und dann sich wieder erweitert hat, und wir erleben gerade in dieser Erweiterung und was es alles an Theorien gibt. Aber egal, wenn wir das ganze Ding auf der materiellen Ebene lassen, kann ich am Ende ja immer fragen, was war davor? Also wenn ich sage, der Urknall ist entstanden, kann ich fragen, woher kam die Energie, woher kam die Materie? Solange ich in diesem stofflichen Bereich bleibe, kann ich immer wieder zurückfragen, wo kam das eigentlich her? Und das haben die Wissenschaftler natürlich auch schon längst erkannt. Und darum, glaube ich, ist es ganz gut, so manche Wissenschaftler machen das auch, dass sie sagen, wir müssen mal die Disziplin wechseln. Bei der reinen Naturwissenschaft kommen wir nicht weiter. Wir müssen vielleicht doch hier die Philosophie auch bemühen. Und sie machen Anleihen bei der Philosophie. Und bei den Philosophen können sie zum Beispiel die Redensart von einem ersten unbewegten Beweger finden. Also von etwas, was ganz am Anfang stand, und dieser unbewegte Beweger wird dadurch definiert, dass man sagt, er ist ohne Anfang und ohne Ende, er ist ohne Materie, ohne Masse, ohne Zeit und kann aus sich heraus aber Zeit, Materie und all diese Dinge heraus freisetzen. Also so ein allererster Beweger, der praktisch das Gesamte, was wir dann als evolutionären Prozess haben, in Gang gesetzt hat. Das ist so etwas, wo so interdisziplinäre Wissenschaftler sich hinwagen, wo sie sagen, dazu können wir uns irgendwo noch verstehen. Nun, wenn wir mal bei diesem Begriff vom ersten unbewegten Beweger bleiben, dann denke ich, trifft das ziemlich genau das auch, wonach die Bibel Ausschau hält, was die Bibel benennt, nämlich als den ewigen und den lebendigen Gott. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Man kann ihn nicht in die Kategorien von Raum und Zeit einordnen, und doch lebt er auch, hat er diese Kategorien auch aus sich heraus freigesetzt und hat letztlich uns Menschen auch geschaffen. Er steht also am Anfang, ist zugleich aber selber ohne Anfang und ohne Ende. Er hat diese Welt ins Dasein gehoben und geschaffen und letztlich auch uns Menschen. Wenn wir das mal versuchen, so auf einem Bild zusammenzufassen, dann ist das an dieser Stelle das Bild, was die Bibel davon zeichnet. Sie sagt, am Anfang steht Gott, und dieser Gott, der ist einfach nicht zu fassen, ohne Anfang und ohne Ende. Und dieser Gott hat an einer Stelle Zeit und Raum geschaffen, diese Welt geschaffen, und irgendwann nochmal beschlossen, einen Menschen zu schaffen als Gegenüber. Also Gott und Mensch als zwei zueinander in Beziehung stehen, die ja aufeinander hin oder wo der Mensch auf Gott hin angelegt ist und Gott sich auf den Menschen immer wieder neu einlässt, um mit ihm auch Gemeinschaft zu haben. Aber der Mensch hat sich dann doch eines Tages dazu entschieden, davon berichtet uns die Bibel schon relativ schnell auf den ersten Seiten, dass der Mensch gesagt hat, also irgendwie mich immer gar nach Gott zu richten, das stinkt mir, da muss ja irgendwann einer mal einen Strich ziehen. Ich will ja selbstbestimmt leben, eigenbestimmt leben. Das ist ja was, was wir alle auch letztlich anstreben, dass wir sagen, wir möchten unser Leben selbst in die Hand nehmen und selber gestalten, aber eben, das hat zur Konsequenz, wenn wir unser eigenes Ding machen, dass wir unserem Leben auch eine eigene Richtung geben und das ist eben nicht mehr die Richtung, die Gott unserem Leben vorgegeben hat. Wir besinnen uns quasi nicht mehr auf Gott, sondern wir machen so im Alltag jeder so für sich so sein Ding. Die Bibel nennt diesen Zustand, dass jeder so sein Ding macht und für sich lebt, Sünde. Sünde, das ist im Grunde genommen all das, was wir tun, was aber nicht im Sinne Gottes wäre. Wer kennt vielleicht das Wort Sünde auch vom, gibt im Deutschen ein Sprachverwandtes, das ist aber nicht von der Ableitung her, sondern ist nur so vom Laut her. Der Sund, der Fehmarnsund zum Beispiel, ist so eine Wassertiefe zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland und der hat eine ganz starke Unterströmung. Da kann man normalerweise nicht durchschwimmen. Es hat auf dem Fehmarnsund ein Lager gegeben, ein Gefangenenlager nach dem Krieg, wo Leute eben festgehalten wurden. Und da war ein Mann, der konnte von dem Fehmarnsund aufs Festland gucken als Gefangener und konnte nach Hause gucken. Konnte aber nicht dahin. Man hat immer gesehen, wie seine Frau die Wäsche aufhängt, die Wäsche wieder abnimmt und konnte sehen, wie seine Kinder im Garten spielten und wie sie da unterwegs waren. Aber er war als Gefangener in diesem Lager. Man kann sich vorstellen, was das mit dem Mann gemacht hat. Und er wusste ganz genau, er war ja auf der anderen Seite von dem Fehmarnsund groß geworden, er wusste ganz genau, ich werde es nicht schaffen, hier durchzuschwimmen. Aber eines Tages, dann war die Sehnsucht so groß geworden, nach Hause zu kommen, zu seiner Frau und zu seinen Kindern, dass er sich tatsächlich in diesen Sund geschmissen hat und ist natürlich von der Strömung erfasst worden und hat das nicht überlebt. Am nächsten Tag wäre er entlassen worden aus dem Gefangenenlager. Ich erzähle einfach mal diese Geschichte an der Stelle deswegen, weil sie uns nochmal deutlich machen soll, dass dieser Graben der Sünde von unserer menschlichen Seite her nicht einfach zu durchschwimmen ist. Wir kommen da aus eigener Kraft nicht durch. Sünde ist etwas, was so einschneidend ist, so kapital tief in unser Leben eingeschnitten hat, dass wir uns nicht einfach umdrehen können und können sagen, ach, wird alles wieder gut, Gott, jetzt kommen wir zu dir. Das würde nicht funktionieren, weil diese Sünde zwischen Gott und zwischen uns steht. Aber vielleicht sagen Sie, getrennt leben von Gott, mache ich das denn? Ich habe doch bisher eigentlich noch keine Bank ausgeraubt und ich habe auch noch niemanden getötet und mein Ehepartner, den schlage ich eigentlich nur, wenn es nötig ist, also im äußersten Notfall, dann hat er es wirklich verdient oder so. Ne? Also das könnte man ja denken. Und so wie Sie so vor mir sitzen, traue ich Ihnen ja auch nichts wirklich Böses zu. Aber ein Schriftsteller, Somerset Maugham, hat einmal gesagt, würde ich jeden Gedanken niederschreiben, den ich gehabt habe und jede Tat, die ich getan habe, dann würde man mich ein Monster an Verkommenheit nennen. Bei euch fällt es bestimmt nicht so düster aus. Aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir schon zugeben, dass es auch in unserem Leben Sachen gibt, Gedanken gibt, wenn Gott die ans Licht bringt oder wenn man die mal vielleicht so auf einem Bildschirm sehen würde, dann wäre das schon sehr, sehr unangenehm. Da käme schon manches zutage, wo wir wahrscheinlich nicht besonders stolz drauf sind. Und der Blick in die Zeitung zeigt ja, das ist nicht nur unser Problem, sondern das ist ja ein Problem, dem man aller Orten begegnen kann. Also da liest man von Betrug, von Lüge, von Ehebruch, von Ungerechtigkeit, von Gleichgültigkeit bis hin zu Mord. Und Jesus hat mal die Ursache für all dieses letztlich benannt. Er hat mal gesagt, aber das, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht und Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habsucht und Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft, All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht den Menschen unrein. Auch wenn unser Sündenregister vielleicht nicht so lang ist, wie das, was hier gerade erwähnt worden ist, aber ich glaube, eines wird doch deutlich, dass wir sagen können, wir haben eine völlig reine Weste bis hinein in unsere Gedankenwelt. Ich glaube, den Mut hat wahrscheinlich niemand, das wirklich so von sich und von seinem Leben so zu sagen. Wir haben doch alle in irgendeiner Form Dinge, auf die wir nicht besonders stolz sind. Und genau das ist so die Konsequenz. Wir alle sind im Grunde genommen, seit wir uns von Gott wegbewegt haben, durchaus in der Lage, negative Gedanken und auch negative Taten zu vollbringen. Im Blick auf Gott, so sagt uns Gottes Wort, sind wir alle schuldig geworden. Wir alle tun Dinge, die Gott traurig machen und die darum zwischen ihm und uns stehen. Gott betrachtet uns, so können wir es in Gottes Wort nachlesen, in der Bibel als seine verloren gegangenen Kinder. Im Römerbrief Kapitel 3 heißt es, alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Eigentlich also waren wir zu einem Leben in der Herrlichkeit mit Gott bestimmt. Und wenn man mal so die ersten zwei, drei Seiten auf der Bibel liest, wo das Paradies beschrieben wird, das ist schon paradiesisch. Also das ist richtig toll. Das sind, die Menschen sind sich grün. Menschen und Natur sind sich grün. Und Gott und Mensch ist sich grün. Und das alles ist quasi die Basis, auf der der Mensch sich selber auch grün sein kann. Man merkt, dass das wirklich eine Harmonie ist, ein gutes Miteinander ist, wo wirklich jeder auch tiefste innere Befriedigung erlebt. Aber es bleibt nicht nur bei den negativen Gedanken und Taten in unserem Leben, sondern wir merken, das Ganze hat irgendwie auch so bindenden Charakter. Wir geraten in so negative Bindungen hinein. Das ist die zweite Konsequenz, die das nach sich zieht, seitdem wir uns von Gott getrennt haben. Durch unsere Sünden geraten wir in solche negativen Bindungen. Jesus hat mal gesagt, wer sündigt, der ist ein Sklave der Sünde. Wie schnell man in Bindungen hineinkommt, das weiß man vielleicht, der ein oder andere auch so vom Drogen kommt, also vielleicht vom eigenen Drogenkonsum her, aber doch von dem, was man so über Drogenkonsum gelernt und gehört hat. Es gibt ja zum Beispiel Drogen, da genügt eine einzige Portion und schon entsteht eine Bindung. Aber es gibt ja auch andere Dinge, an die man gebunden sein kann. Wutanfälle. Neid. Wenn der Nachbar schon wieder ein neues Auto hat, dann muss ich mich ja auch langsam mal zumindest nach Katalogen umgucken. Üble Nachrede. Dass ich also immer wieder doch auch mich hineinziehen lasse, vielleicht das am Anfang gar nicht vorhabe, aber dann gibt ein Wort das andere und plötzlich ist man so mittendrin und macht beim Negativreden dann doch wieder mit. Oder Rechthaberei. Es gibt Leute, die müssen einfach immer auf Gedeih und Verderb Recht haben, egal was passiert. Egoismus. Sexuelle Bindung, all das sind Sachen, die nur sehr, sehr schwer abzulegen sind. Und das hat wiederum auch eine Konsequenz, nämlich für dieses Leben unter unserer eigenen Regie, das uns in so manche negativen Gedanken und Taten bringt und in negative Bindungen bringt, zahlen wir an unserem Lebensende auch einen ziemlich hohen Preis. Wir alle haben ja normalerweise einen recht gut ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, gehe ich mal von aus. Also bei meinen Kindern, als sie kleiner waren, habe ich das immer so richtig schön sehen können, wenn da einer zwei Würfel Schokolade bekam, der andere einen Würfel Schokolade bekam, da war aber Schicht im Schacht, da war Stimmung in der Bude. Oder was noch schlimmer war, einer wird ein Verhalten gerügt und der andere nicht für das Gleiche. Bei mir hast du aber letztes Mal, also das geht überhaupt nicht bei Kindern, darf man nicht machen. Und wir selber können es ja auch nicht ertragen, wenn wir miterleben, dass Täter für ihre Straftaten nicht bestraft werden. Gestern Abend gab es im Fernsehen so eine Sendung, sind in Deutschland unheimlich viele Kinder vermisst, die seit Jahren zum Teil vermisst sind, wo keiner weiß, wo die sind. Manche findet man hinterher, aber dann eben als Opfer von Vergewaltigung und sie sind dann oft auch tot. Und da sagt ja jeder in uns, also das muss bestraft werden. Das kann man nicht durchgehen lassen, oder? Man kann doch sexuellen Missbrauch nicht durchgehen lassen, Mord nicht durchgehen lassen. Wenn wir uns da dem nicht in den Weg stellen, das ist nicht gut. Und darum empfinden wir auch selber, wenn wir Dinge falsch gemacht haben, dass wir Strafe schon auch verdient haben. Also zum Beispiel, wenn ich so in der Stadt immer schon mal ein bisschen flotter unterwegs bin, als es gut ist, und es blitzt irgendwo, dann weiß ich, okay, ich war wieder ein bisschen zu schnell und es wird was nach sich ziehen. Ich werde dafür eine Strafe bezahlen müssen. Und ich sage mir, es ist ja auch okay, wenn jeder fahren würde, wie er will oder so wie ich, das wäre ja nicht gut. Also ich will auch daraus lernen und bin ja auch ein bisschen behutsamer geworden. Man weiß, das ist nicht richtig, wenn man sich falsch verhält, und das zieht Strafe nach sich. Mit welcher Strafe haben wir eigentlich vor Gott zu rechnen? Dafür, dass wir Dinge tun, die ihn traurig machen, die seine Geschöpfe immer wieder auch verletzt. Wir haben uns das letzte Mal darüber Gedanken gemacht, wenn man an Menschen schuldig wird, wird man immer auch an dem Gott, der diese Menschen geschaffen hat, zugleich mitschuldig. Was also hätten wir an Lohn oder an Strafe eigentlich zu erwarten? In Gottes Wort lesen wir, der Lohn, den die Sünde am Ende zahlt, das ist der Tod. Also eines Tages kommen wir alle hier an eine Linie, das ist der Tod. Und wenn die Bibel von Tod spricht, dann spricht sie nicht nur vom physischen Ableben als Tod. Das erleben ja auch Menschen, die an Gott glauben. Sondern wenn die Bibel von Tod spricht, dann spricht sie letztlich immer auch von der ewigen Gottesferne. Wir könnten auch ewige Verdammnis als Begriff, der kommt in der Bibel auch immer wieder mal vornehmen. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir anfänglich hatten. Das hat damit zu tun, dass Gott unsere Entscheidung ernst nimmt. Wir haben ja entschieden, wir führen unser Leben in eigene Schiene. Und wir wollen es ohne Gott führen. Deswegen machen wir unser eigenes Ding. Und dann kann natürlich der Ertrag eines Lebens nicht plötzlich wieder die Herrlichkeit bei Gott sein, dass wir dort am Ende sind. Dann hätte Gott unsere Entscheidung nicht ernst genommen. Dann ließ er 5 Grad sein, würde auch sagen, es ist mir völlig egal, was du denkst oder was du machst, ich bin hier Chef, ich sage, wo es lang geht. Nein, Gott respektiert unsere Entscheidung. Wir haben gesagt, wir wollen ohne Gott, wir machen unser eigenes Ding, also sind wir dann auch, wenn es an die Lebensernte geht mit unserem Tod, in der ewigen Gottesferne, im genauen Gegenteil. Weil das die Konsequenz der Verlängerung dessen ist, was wir uns gewählt haben. Wir wollten unser Leben fern von Gott verbringen. Ohne Gott verwirklicht, selbstbestimmt. Sind dabei aber in einen Sog gekommen, den Sog der Sünde, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Und irgendwie bewegen wir uns praktisch jetzt hier in diesem Kästchen ein Leben lang, und die Lebensfrucht ist am Ende die ewige Gottesferne. Das ist der Preis, den unser Leben uns einträgt. In Jesaja 59 sagt Gott uns, seht ihr, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Sein Ohr ist nicht schwerhörig, so dass er nicht hört. Nein, sein Ohr ist nicht schwerhörig, so dass er nicht hört. Was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen. Eure Sünden verdecken sein Gesicht, so dass er euch nicht hört. Was Gottes Wort hier beschreibt, ist das, was ich immer wieder von Menschen gesagt bekomme, die in ihrem Leben sagen, wo ist denn eigentlich Gott? Ich erlebe ihn doch gar nicht, ich erfahre ihn doch gar nicht. Wo macht er denn den Strich mir durch die Rechnung? Und damit erleben sie genau das, was Gott gesagt hat. Gott sagt, wenn du dir deine Lebensrichtung eingeschlagen hast, ich spreche dich wohl immer mal an. Aber dass du mich nicht mehr wahrnimmst, hat etwas damit zu tun, dass du ja ständig deine eigenen negativen Taten und so weiter zwischen mich stellst, zwischen dich und mich stellst. Und die Mauer wird quasi, je länger du lebst, umso höher. Und darum kriegst du auch von mir nichts mehr mit, nimmst du nichts mehr von mir wahr. Weil du selber ja immer wieder Dinge zwischen dich und mich auftürmst. Und wir werden quasi wie taub für Gott, weil wir darauf fixiert sind, unser Ding zu machen. Zwischenbilanz wäre also, wir sind durch unsere Schuld von Gott getrennt und das mit unserem Tod für immer und für ewig. Wenn man sich das so betrachtet, könnte man jetzt sagen, na, die Christen haben aber doch eine etwas depressive Lebenseinstellung, nicht wahr? Das klingt ja alles und sieht etwas schwarz aus. Ich habe es ja auch extra schwarz gemalt. Ne? Gibt es denn eine Lösung da heraus? Ist das wirklich jetzt so unumkehrbar festgeschrieben? Oder gibt es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mein Leben nochmal rumreißen kann? Und die gute Antwort lautet, ja, es gibt sie. Die schlechte lautet, aber sie liegt nicht in unserer Hand. Denkt an den Mann auf dem Fehmarnsund. Mit anderen Worten, wir können uns selber nicht aus dieser Lage heraus befreien. Manche meinen ja, wenn sie ihre negativen Taten durch gute ausgleichen, dann wäre doch am Ende wieder alles in Ordnung. Also das ist so ähnlich, wenn ich hier bei der Frau Schonge-Bouchard jetzt mal so richtig aushole und ihr vor Schienbein trete und gehe dann anschließend zu Pettit und tue ihm was Gutes. Ich weiß nicht, was Frau Schonge-Bouchard dann sagt. Weiter so, finde ich klasse. Unterm Strich stimmt es ja auch. Mach nochmal und so. Glaube nicht. Wir würden sagen, das geht doch nicht. Ich kann nicht einfach sagen, nur weil ich anschließend was Gutes getan habe, ist der Schlechte durchgestrichen. Das stimmt nicht. Das Schlechte, was wir getan haben, bleibt bestehen. Andere sagen, ja gut, dann werde ich halt ein religiöser Typ und versuche Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Ich bete viel, besuche regelmäßig den Gottesdienst und was man sonst vielleicht noch an religiösen Übungen verrichten könnte. Aber auch das macht das Negative, was wir tun, nicht ungeschehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Was uns einzig und allein unserer verdienten Strafe entgehen lässt, das ist, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sich quasi stellvertretend die Strafe, die wir für unser Verhalten verdient hätten, auf sich nehmen. Das ist das Einzige, was uns an dieser Stelle retten würde. Wenn die Frau Schonge-Bouchard so richtig sauer auf mich wäre und würde sagen, jetzt hast du hier aber und das kann ich überhaupt nicht und dafür hätte ich jetzt gerne Schmerzensgeld, und dann käme der Frank und sagt, kein Problem, wie viel wollen Sie? Dann wäre ich meiner gerechten Strafe enthoben. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, wie ich da wieder rausgehe. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte Ihnen vorlesen, eine wahre Begebenheit von Ernest Gordon. In seinem Buch Im Tal des Kwai erzählt Ernest Gordon die wahre Geschichte einer Gruppe Kriegsgefangener, die während des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiter beim Bau der burmesischen Eisenbahn eingesetzt wurden. Am Ende jedes Tages wurden die Werkzeuge und Geräte durch die japanischen Wachen eingesammelt. Dabei brüllte einmal ein japanischer Aufseher, dass eine Schaufel fehle und er wollte wissen, wer sie genommen habe. Keiner meldete sich. Er schrie sich in Weißglut und verlangte, dass der Schuldige vortreten solle. Niemand regte sich. Dann sterbt ihr alle. Alle, schrie er, spannte den Hahn seines Gewehrs und richtete es auf die Gefangenen. In diesem Moment trat ein Mann vor. Sofort schlug der Aufseher mit seinem Gewehrkolben auf ihn ein, bis er tot war. Als man ins Lager zurückgekehrt war, wurden die Geräte noch einmal nachgezählt. Keine einzige Schaufel fehlte. Dieser eine Mann hatte durch sein stellvertretendes Opfer das Leben seiner Kameraden gerettet. Genau das ist es, was Jesus für uns getan hat, als er damals am Kreuz auf Golgatha starb. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Satz, den ich beim letzten Treffen zitiert habe, wo Jesus gesagt hat, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und genau das hat Jesus getan. Niemand anderes konnte stellvertretend für uns die Strafe für unsere Schuld vor Gott auf sich nehmen. Es musste ja einerseits jemand sein, der uns wirklich stellvertretend, also repräsentieren kann, also ein wirklicher Mensch durch und durch. Und das war Jesus als Sohn der Maria. Aber auf der anderen Seite durfte es sich natürlich auch in seinem Leben nicht selber zu Schulde kommen lassen, weil wenn er selber auch gegen Gottes Willen verstoßen hätte, dann hätte er für seine eigene Schuld die Strafe auf sich nehmen müssen. Er hätte keine Stellvertretung mehr leisten können. Also brauchte es deswegen auch einen wahren Gott, also jemand, der immer mit Gott in Übereinstimmung lebt. Und genau das trifft beides auf Jesus zu. Jesus ist wahrer Mensch und zugleich doch auch echter, sündloser Gott. An der Erzeugung, so will ich es einfach mal nennen, von Jesus war ja nicht der Josef als Mann beteiligt, sondern wenn Gott es möglich ist, dieses gesamte Universum zu schaffen, dann hat er mit Sicherheit auch kein Problem, seinen Sohn in der Maria zu erzeugen. Und genau das bezeugt uns ja die Bibel, dass Gott tatsächlich in ihr seinen Sohn zur Welt hat kommen lassen. Also auf Jesus trifft beides zu, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das lesen wir ja in den vier Kapiteln, in den vier Evangelien in der Bibel immer wieder neu. Aber Jesus war eben zugleich auch Gott. Und wir lesen in Gottes Worten 2. Korinther 5, in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Und Jesus selber hat einmal gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Mit anderen Worten, es ist nicht der grausame Gott, der seinen Sohn ans Kreuz gibt und der dann stellvertretend dort für uns sterben muss, sondern Gott wird in seinem Sohn Jesus Christus selber Mensch und nimmt die Strafe für unsere Schuld auf sich selber. Er ist damals als Mensch von Gott eben bei der Maria geboren, hat dann auch sein Leben hier auf dieser Welt gelebt. Wir haben eben gesehen, dass er dann am Kreuz auf Golgatha stellvertretend für uns alle hier in diese Gottesferne hineingegangen ist. Warum? Weil er uns von ganzem Herzen liebt. Weil er einfach nicht zugucken wollte, dass wir Menschen, ja, man muss schon sagen, sehenden Auges im Grunde genommen in die ewige Gottesferne gehen. Es hat ihm das Herz zerrissen, dass durch unsere Sünde wir auf immer und ewig von ihm getrennt sein sollen, obwohl er uns doch geschaffen hat und sich daran gefreut hat, dass wir in lebendiger Gemeinschaft mit ihm leben könnten. Deshalb hat er sich entschlossen, in seinem Sohn Mensch zu werden und unseren Tod stellvertretend zu sterben. Deshalb ging er in diese ewige Gottesferne. Doch weil Jesus selber immer in Übereinstimmung mit Gott gelebt hat, deswegen ist er jetzt nicht hier in dieser Gottesferne geblieben, sondern wir werden das ja jetzt am Ostern wieder feiern. Er ist auferstanden, weil er eben nichts getan hat, woran die Gottesferne ihn hätte ewig festhalten können. Weil er ohne Sünde geblieben ist, weil er immer in Übereinstimmung mit Gott war, gab es keinen Grund, dass die ewige Gottesferne ihn hätte festhalten können. Und deswegen konnte Jesus auferstehen und zurück zum Vater gehen. Und das feiern wir ja an Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, und an Ostern seine Auferstehung. Er hat danach noch etwa 40 Tage mit seinen Jüngern sich unterhalten, sicherlich auch über die Themen, über die wir hier sprechen, und ist dann nach diesen 40 Tagen in den Himmel aufgehoben worden, also wieder zurückgegangen in Gottes Gegenwart. Und das feiern wir ja am Himmelfahrtstag, der ja immer wieder auch Vatertag genannt wird. Ich finde, das ist insofern zutreffend, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen ist. Da in diesem Sinne passt es. In den anderen Sinnen, so mit Bierkiste durch die Pampa ziehen und so, das war jetzt nicht unbedingt, was damals passiert ist. Sondern Jesus ist zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Deswegen hat Jesus gesagt, vielleicht erinnert ihr euch noch ans letzte Mal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus ist auferstanden und er hat gesagt, und durch mich könnt ihr wirklich auch Leben bekommen. Aber warum denn? Was hat sich eigentlich durch die Auferstehung Jesu verändert? Nun, das Erste, was sich verändert hat durch die Auferstehung Jesu, ist, dass wir vor Gott als Gerechte erscheinen. Weil Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat, wenn wir dann eines Tages vor Gott stehen, dann, und Jesus und Gott sagt, was ist eigentlich mit deinem ganzen Negativer? Und dann Jesus uns zur Seite tritt und sagt, dafür bin ich gestorben. Dafür bin ich aufgekommen. Dann stehen wir vor Gott als gerecht da. Das ist das, was Jesus getan hat. Wir hätten das nicht für uns selber tun können. Wir wären hier unten, zu Recht, wir wären auch geblieben. Aber dadurch, dass Jesus diese Strafe für uns auf sich genommen hat, erscheinen wir vor Gott als Gerechte. Das ist das Erste, was sich verändert hat. Es ist quasi so wie in jener Begebenheit, wo in einem Gerichtssaal sich zwei Klassenkameraden wieder treffen. Der eine als Richter, der andere als Angeklagter. Und nach einer Weile erkennt der Richter auch, hey, den kenne ich doch. Der hat doch immer neben mir auf der Bank gesessen. Hat ein paar Falten mehr, aber ansonsten, den kenne ich. Und dann hört er sich das alles an, was der Staatsanwalt vorzutragen hat, was die Verteidigung vorzubringen hat. Und am Ende sagt er, es ist zwar den, den ich kenne, ist mein Klassenkamerad, wir haben uns auch früher super verstanden, aber der hat sich ein Ding geleistet, es muss bestraft werden. Und verhängt natürlich auch das Urteil, die gerechte Strafe. Geldbuße, mehrere tausend Euro. Nachdem er das gemacht hat, geht er rüber zur Seite des Angeklagten, zieht sein Scheckbuch, und stellt einen Scheck über den Betrag aus und legt ihn dem Angeklagten auf den Tisch. weil er ihn von ganzem Herzen lieb hat. Weil er sagt, ich kann doch nicht zulassen, dass der, mit dem ich mich früher so gut verstanden habe, der mein Freund war, dass der jetzt am Ende dann vielleicht ins Gefängnis muss, weil er die Strafe gar nicht aufbringen kann in Euro. Wir sind vor Gott gerecht. Und das Zweite, was geschehen ist, wir sind von Gott auch befreit. Auch als Christen, als Menschen, die Jesus stellvertretenden Tod für ihr Leben persönlich in Anspruch genommen haben, gibt es ja immer wieder auch noch Dinge in meinem Leben auch, wo ich sündige, wo ich solche Sachen mache. Aber was passiert ist, ist, dass in meinem Leben, seit ich mein Leben Jesus anvertraut habe, ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Und dass Jesus mich jetzt anleitet, in eine neue Richtung zu leben, mich herausholt aus diesen Bindungen. Stück für Stück, ganz behutsam, eins nach dem anderen. Da wird nicht unbedingt alles von heute auf morgen anders, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, aber es passiert eine Veränderung Stück für Stück. In der Antike war das so, wenn jemand sich was geleistet hatte und seine Schulden nicht mehr an seinen Darlehensgeber bezahlen konnte, dann konnte er sich auf dem Markt verkaufen. Konnte also sagen, pass mal auf, hier bin ich, meine Schuld bei dem Typen beträgt 10.000 Euro, du kannst mich für 3 Jahre kaufen und gibst ihm die 10.000 Euro und ich mache in den 3 Jahren, was du willst. Meistens war das aber solche Summen, dass die Jungs dann lebenslang weg waren. Und jetzt stellt euch vor, jemand kommt und sagt, klar, ich nehme dich, hier sind die 10.000 Euro und du kannst nach Hause gehen. Dann war der befreit. Genau das ist das Bild, was die Bibel gebraucht, wenn sie vom Loskauf spricht, dass Christus uns losgekauft hat und dass er jetzt im Grunde genommen an unserer Stelle, dass er jetzt praktisch unser neuer Herr sein möchte und sich als unser neuer Herr anbietet, der uns herausholt aus diesen negativen Bindungen. Der uns, die Bibel nennt das mit seinem Heiligen Geist, also mit etwas von ihm selber, erfüllt mit seiner Kraft, mit seinem ganz neuen Blick aufs Leben und mir hilft, Stück für Stück anders zu werden, in ein neues Leben hineinzugehen. Und das Dritte, was passiert, wenn ich daran einwillige, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, dann werde ich ein Kind Gottes. Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, er uns zu seinem Kind macht. In Johannes 11 lesen wir, ich bin die Auferstehung, sagt Jesus, und das Leben. Wer mich annimmt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, der wird niemals sterben. Wir dürfen unser Leben also diesem neuen Herrn, nämlich Jesus Christus, anvertrauen. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann macht er uns zu einem Kind Gottes. Und damit ist diese ursprüngliche Beziehung zwischen Gott und uns wiederhergestellt. Für jetzt, solange wir hier im Leben noch unterwegs sind, aber dann eben auch, wenn wir eines Tages an die Todeslinie kommen, dass dann Jesus auch sagt, ich trete dir zur Seite. Ich bin ja für dich schon hier gewesen. Lass uns hier hochgehen. Und das ist das, was die Bibel im Grunde genommen mit dem Begriff der Umkehr nennt. Dass ich nämlich irgendwann in meinem Leben auf einmal sage, nee, ich will nicht so weitermachen. Ich will nicht in die ewige Gottesferne, sondern ich will mich wieder auf Gott orientieren. Und dann kann ich mit meinem Leben zu Jesus kommen. In einem Gebet. In 1. Johannes 1, Vers 9, da lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns davon reinigt. Wer ist er? Jesus. Also wenn ich im Gebet hingehe und sage, Jesus, da gibt es Sachen in meinem Leben, da bin ich nicht wirklich stolz drauf. Ich habe andere verletzt. Schlecht über sie gedacht, vielleicht sogar auch schlechte Dinge getan. Und vor allem, ich habe begriffen, ich habe diese Sünde, diese Trennung von dir eingeleitet. Ich mache mein eigenes Ding ohne dich. Ich frage dich gar nicht mehr. Ich mache das, was ich für richtig halte. Wenn wir das Jesus bekennen, dann verspricht er, ich bin dir treu und mache dich gerecht. Ich vergebe dir das. Und damit ist dein Leben wie ein unbeschriebenes Blatt vor Gott. Und ich mache dich zu einem Kind Gottes und ich befreie dich von diesem Sog der Sünde, der am Ende in der ewigen Gottesferne endet. Das ist das Erste, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und das Zweite ist, dass wir dann Jesus bitten, komm du in mein Leben hinein, Herr Jesus. Ich möchte, dass du deine befreiende Herrschaft in meinem Leben aufrichtest. Ich möchte, dass du mich mit deinem guten Heiligen Geist erfüllst und dass du mich lehrst, wie Gott sich mein Leben eigentlich gedacht hat. Und die verblüffende Erfahrung, die ich in meinem Leben dabei mache, ist die, dass das meinem Leben optimal tut, wenn ich das mache, was Jesus von mir möchte. Bei mir selber, manchmal haut das hin, ne, geht mir dann auch ganz gut dabei, aber längst nicht immer. Aber wenn ich mich auf Jesus verlasse und ihn immer wieder frage, Herr, was ist der nächste Schritt? Wie würdest du dich in dieser Situation verhalten? Wie würdest du das entscheiden? Dann merke ich auf einmal, wie der Frieden in mein Leben reinkommt, wie ich durch Gottes Wort auch merke und immer mehr ein Gefühl dafür bekomme, wie Jesus entscheiden würde. Und wenn ich das dann so mache, so entscheide, wie er entscheiden würde, dann hat sich das in meinem Leben am Ende immer positiv bewährt und positiv, wenn ich das mal so sagen darf, bezahlt gemacht habe. Und wenn ich eines Tages sterbe, dann erwartet mich Jesus hier auf der anderen Seite des Todes und bringt mich in Gottes ewige Herrlichkeit. Das verspricht uns die Bibel auf ganz, ganz vielen Seiten. Und so merke ich einfach, wenn ich mein Leben, meine Schuld Jesus bringe und mein Leben Jesus öffne, dann vergibt er mir und er führt mich einen neuen Weg heraus aus dieser Negativschleife, die irgendwann mal in der Gottesferne endet. Und hinein in ein völlig neues Leben, das von Gott geleitet ist und das seine Zukunft jenseits der Todeslinie in seiner Herrlichkeit hat. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt doch die ein oder anderen Fragen entstanden sind. Und deswegen haben wir jetzt auch noch die Gesprächsgruppen. Ich weiß, dass wir heute ein bisschen später sind. Wir haben ein bisschen länger gegessen. Aber das darf ja auch sein. Vielleicht gucken wir das nächste Mal einfach, dass wir ein bisschen zeitiger mit dem Essen sind. Dann sind wir hier noch 10 Minuten früher. Aber ich denke, es ist jetzt nicht schlimm. Eine halbe Stunde haben wir noch. Und vielleicht könnt ihr auch da so eure Fragen noch loswerden. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, so heute oder auch ein andermal, es wäre mal schön, auch unter 4 Augen zu sprechen. Vielleicht auch, dass man sagt, ich möchte mein Leben wirklich Jesus anvertrauen, möchte es gern auch festmachen, aber das kann ich nicht gut in so einer großen Runde. Ich würde das gern in einem 4-Augen-Gespräch machen. Möchte ich einfach an der Stelle sagen, wir haben ja diese 3 Gruppen und heute ist auch die Heike Anna zu uns gestoßen. Die ist mit in der einen Gruppe und der Frank ist heute auch wieder hier, ist mit in der anderen Gruppe, mit dem Mike zusammen. Und ich werde mich möglichst, nur wenn ich mal irgendwo gebraucht werde, weil alle Mitarbeiter in einer Gruppe nicht können, werde ich mich einfach nach dem Vortrag frei halten. So dass auch gern jemand mal, wenn er sagt, ich hätte gern mal so ein 4-Augen-Gespräch statt der Kleingruppe, einfach hier auch mit mir unter 4 Augen sprechen kann. Wir suchen uns ein schönes Eckchen im Haus, wo wir ungestört sind, wo wir dann reden können. Ich wollte es nur einfach mal sagen und anbieten, dass ihr da Bescheid wisst. Jetzt aber schnell noch Zeit für die Kleingruppen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja schon Bescheid, wer wo ist und habt euch schon sortiert. Auch wer neu ist, habe ich schon mitgekriegt, so dass das passt.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.